Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweigert. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Bestenlisten und Bestsellerlisten?
Und dann gibt es noch viele Kinder- und Jugendbuchpreise, aber wie setzen sich die Jurys zusammen und wie wird da eigentlich bewertet?
Also nach welchen Kriterien?
Darum geht's in der heutigen Episode der Kinderbuchpraxis.
Jetzt nimm doch mal diese ganze Kiste hier weg. Das sind ja diese ganzen Bücher aus dem 2024er Jahrgang.
Die Bilderbücher und die Jugendsachbücher im Gegensatz zu den Kindersachbüchern, die können doch auch jetzt langsam, würde ich sagen, verschwinden. Weil guck mal, hier haben wir doch noch vom Sommer haben wir sogar noch welche. Das ist doch das Jahr ist vorbei.
Aber ja, brauchen wir vielleicht doch noch was? Guck mal, das sind alles Bestseller, steht hier drauf. Spiegel-Bestseller und das war hier auf der Jahresbestenliste. Ach, das ist ja alles durcheinander hier.
Aber das ist alles durch.
Ja,
das durch ist alles und durcheinander. Durch und vorbei. Wir haben ja jetzt schon die, wir wissen ja beim Jahr sozusagen 2024, wer am meisten welche Titel wo, also das wissen wir ja schon alles. Zumindest beim Börsenblatt, was von Media Control gemacht wird, wissen wir. Was glaubst du auf dem Kinder, bei der Kinderliste, Bestenliste, Bestsellerliste, Entschuldigung. Was glaubst du, wer da auf Platz 1 ist? Wer hat am meisten verkauft?
Beim Kinderbuch.
Kinderbücher. Der war auch schon mal bei uns zu Gast, kleine Hilfestellung. War mal bei uns zu
Dann
Gast.
Würde ich doch fast auf Marc-Uwe Kling tippen.
Richtig, mit das Klugscheißerchen. Und was glaubst du, wer ist beim Bilderbuch?
Ja, jetzt
Platz
komm,
eins.
Das hat so gut funktioniert mit Marc-Uwe Kling, ja, da habe ich doch was, da habe ich eine Vermutung.
Ja, das Neinhorn und der Geburtstag ist er wieder, aber jetzt beim Jugendbuch nicht.
Nee,
also, da hätte er auch, ich, bei Ulstein hätte er auch, ist aber nicht, sondern wer ist bei...
Ich hätte jetzt mal auf eines von den Gregs Tagebüchern getippt.
Nee, aber Holly Jackson, A Good Girl's Guide to Murder, das ist es.
Krimi. Na, das ist doch, glaube ich, auch
gemacht. Das ist schon intelligenter gemacht. Also liest sich gut,
und
ist
das
spannend.
Das ist der Bestseller. Das 2024.
Ist 2024, das steht auf Platz 1, hat sich am besten im Bereich Jugendbuch verkauft. Es geht ja nach Warengruppen sozusagen, wird ja immer geguckt. Wie. Mhm. Also wir haben bei uns Kinderbuch, Jugendbuch, Bilderbuch und Kinder- und Jugendsachbuch.
Das
haben
ist
wir
auch zusammen.
Noch. Das ist zusammen, genau. Und ab und zu haben wir auch so Special-Listen, Comic oder Manga. Ja, das wird dann ab und zu erhoben, das auch.
Und
findet man bei uns eigentlich immer unter www.börsenblatt.net.
Und das sind die echten Verkäufe, die da gesammelt werden, also wirklich alle Verkäufe dieses jeweiligen Buches über alle Verkaufsstellen hinweg?
Also das, was erfasst ist. Ne? Mhm. Und das sind aber, es deckt 90%, deckt das ja schon gut ab, der Verkaufsstellen. Das geht ja heute alles elektronisch, Warenwirtschaftssysteme und es wird gescannt und so weiter. Es ist auch die Online-Buchhandlungen sind da auch natürlich drin.
Mhm.
Und dahinter steht natürlich, bei den Spiegel-Bestsellerlisten ist es genauso. Also die gibt's ja auch, haben wir auch im Kinder- und Jugendbuchbereich. Die sind dann kuratiert, da gibt's dann nochmal kleinere Unterschiede, aber die gibt's auch noch. Also das sind die beiden, die mir jetzt gerade einfallen.
Ja.
Bei den Bestsellern. Seller heißt ja auch verkaufen, gell?
Ja, beim Spiegel gab es ja immer diese Diskussion noch vor einigen Jahren, dass da ja auf dieser berühmten Spiegel-Bestsellerliste, da gab es ja auch nur Belletristik und Sachbuch, dass man da ja auch zu Hochzeiten von Biss-Büchern zum Beispiel von Stephanie Meyer oder der Tribute von Panem, dass es da echt mal das Problem gab, dass die da ja teilweise gar nicht aufgetaucht sind, weil es Jugendbücher waren.
Ja, das ist für viele Jugendbuchverlage immer noch so ein Bermuda-Dreieck, wie man sagt mal, oder ein, also man weiß nicht genau wie und wie man reinkommt, wie man draufkommt. Das ist irgendwie noch nie so klar und es ist auch so, eigentlich ist es so, dass jeder Verlag ja sein Buch in eine bestimmte Warengruppe einteilt.
Mhm.
Und dann hast du eben die Warengruppe 210 und 220 und so weiter. Und damit ist das eben klar festgelegt. Es gibt aber auch durchaus Geschichten, wie zum Beispiel bei Gregs Tagebuch, was ja wenn du den Held anguckst, wie alt ist der? Der ist noch nicht in der Pubertät richtig drin. Ne? Der kommt rein.
Das macht er aber schon seit mehreren Bänden, dass er da versucht reinzukommen. Ja, das gelingt ihm ja nur schwerlich.
Macht er das jetzt. Aber das alterslos kann man sagen.
Ja,
das ist schier alterslos.
Quasi.
Ja, genau. Fast. Und damit aber immer noch sehr erfolgreich. Und es wird in diesem Jahr jetzt wieder einen neuen Band geben, den Jeff Kinney schreibt, und auch der wird, das können wir, so viel können wir prophezeien, auch wieder erfolgreich werden. Aber eigentlich ist es Kinderbuch. Mhm. Und wenn der Verlag ihn aber eben bei Jugendbuch einsortiert, also er hat ihn bei Jugendbuch mal, weiß nicht, war vor 10 Jahren oder so einsortiert, dann hast du plötzlich die absurde Situation, dass gemeldet wird, oh, es geht beim Kinderbuch bergab und das Jugendbuch, das wächst und wächst. Dann schaust du dir gerade mal bei den Bestsellern mal an, wenn die Hälfte, wie vor 10 Jahren, wenn die Hälfte der Titel aber Gregs Tagebuch ist, wo man sagt, und dann, das ist ja eigentlich Kinderbuch, also eigentlich geht's dem gar nicht schlecht, ja, und dann, aber der Verlag sagt, ja, wir haben es halt bei Jugendbuch einsortiert, also das sind dann sozusagen die Gesetze der Arithmetik und wie auch immer, und dann kommen solche Fehlurteile natürlich auch zustande.
Ja klar, aber das verschiebt dann ja eigentlich immer nur den Blick auf die einzelnen Sparten, wenn man so will, also wenn natürlich im Jugendbuch jetzt zum Beispiel die Tribute von Panem mega erfolgreich sind, ist natürlich ein bisschen fahrlässig, dann am Ende des Jahres zu sagen, das Jugendbuch hat ein unglaublich gutes Jahr gehabt mit unglaublich guten Zuwächsen, weil es dann wieder auf wenige Titel bezogen ist, die diese Zuwächse ausmachen. Das kann man natürlich dann auch genau auf den Gesamtbelletristikmarkt rüberziehen und kann halt einfach die Gruppe der Titel, die man erfasst, größer oder kleiner oder Warengruppen spezifischer oder allgemeiner gestalten, und schon kann man da sehr interessante Aussagen treffen, die, wie du jetzt gesagt hast, ja manchmal gar nicht richtig zutreffen. Dass sozusagen das Kinderbuch nur deshalb schwächer ist, weil man einen Titel woanders hingeschoben hat, oder das Jugendbuch deshalb so gut ist, weil man All-Age-Titel da drin hat und dann plötzlich da viel mehr Umsatz erwirtschaftet wurde in einem Jahr.
Aber auch das ist ja ein Effekt von Listen. Man verallgemeinert natürlich ganz schnell das Jugendbuch, das Bilderbuch, das und so weiter, ne? Der Krimi, dem deutschen Krimi geht es so und so. Ich bin gespannt, wie das jetzt wird, wenn es eine neue Warengruppe gibt in diesem Jahr, ja, mit Young und New Adult. Ist ein Teilbereich der Belletristik, wie das dann aussieht, weil, wenn wir mal genau schauen, ist es schon so, dass von den Umsätzen, die damit gemacht werden, und den verkauften Titeln, die sind schon gewaltig. Mhm. Und da können sich viele arrivierte Schriftsteller, wie man so sagt, warm anziehen, weil die in vielen Fällen einfach überflügeln.
Naja, du hast ja gesagt, dass die Spiegel-Bestsellerliste auch ein Stück weit kuratiert ist. Und ich denke, diese Überlegungen wird man da schon anstellen, ob man dann die Bestseller- oder die Belletristik-Bestsellerliste dann zu dieser Warengruppe hin öffnet und dann plötzlich sehr, sehr viele New Adult, Young Adult-Titel auf der Liste hätte. Wahrscheinlich eher nicht.
Natürlich, im Feuilleton gibt es natürlich auch schon eine gewisse, wie soll man das nennen, Besitzstandswahrung.
Na klar.
Um zu sagen, naja, also jetzt wollen wir mal nicht alles vermischen miteinander, aber wenn man rein nach den Verkaufszahlen geht, das ist schwieriger.
Schon ein großer und relevanter Teil. Aber ihr habt ja im Börsenblatt auch die BookTok-Liste, wo ja im Grunde ein bisschen diese Gruppe im weitesten Sinne mit abgedeckt ist. Da sind ja solche Titel auch in einer Art Bestenliste aufgeführt. Das ist ja nochmal ein ganz spezieller...
Das ist nochmal eine eigene Liste, aber die kommen natürlich deswegen bei den anderen auch vor. Ne? Also
ja, klar.
Da muss man ja immer gucken. Also Einzellisten kommen ja deswegen, die Titel, die in den Einzellisten sind, die kommen ja woanders auch vor. Viel schwieriger ist es zum Beispiel, wenn wir was Erfolgreiches haben, wie Asterix, die weiße Iris, ja, mhm. Der jüngste Band. Der war 2023, wenn man guckt, hat der sich insgesamt, dieser Titel, ich glaube 1,4 oder 1,5 Millionen Mal verkauft. Mhm. In diesem einen Jahr. Und Interessanterweise in Frankreich ganz genauso viel. Deutsche und Franzosen sind große Asterix-Fans und da ist er gleich. So, aber man muss bedenken, die gibt es in zwei Fassungen. Es ist derselbe Titel, aber einmal gibt es den als Softcover und da ist er bei den Zeitschriftenhändlern und so weiter. Der taucht also nicht wirklich auf, sondern nur die Hardcover-Version. Und bei 1,4 oder 5 Millionen kannst du sicher sein, eigentlich wäre das Platz 1. Aber da die Millionen mit den Softcovern praktisch gar nicht auftaucht, ja, ist auch das nicht messbar und erfassbar.
Aber der hatte doch auch die klassische ISBN-Nummer oder hatte der Softcover?
Der Softcover ist ja, nee, das ist Zeitschriften. Das läuft über den Zeitschriftenbereich. Ich weiß gar nicht, ob der eine ISSN-Nummer hat dann, aber das eben nicht, genau. Ja. Der taucht dann nicht auf. Da hast du nur die Buchhandelsversion.
Aber das ist natürlich auch ein Sonderfall. Ich sag mal, das ist ja sehr speziell. Das gibt es auch.
Nur
ja.
Du hättest dann, also ich weiß nicht, ob in dem einen Jahr ein Sebastian Fitzek auf 1,5 Millionen kommt. Ich glaube nicht. Nein, eigentlich nicht.
Ah, die Zahl ist natürlich dann schon gewaltig bei so einem Asterix, muss man schon sagen.
Eben. Also also es gibt viele Tücken. Aber daneben gibt es ja zum Glück auch, also das ist ja nur das eine, und die besten Listen, die gibt es zum Glück ja auch noch, wo man sagen kann, was soll ich denn kaufen, was soll ich denn lesen, oder beziehungsweise häufig sind es ja die Erwachsenen, die sich danach orientieren und sagen, was soll ich meinem Kind oder dem zu Beschenkenden denn mitbringen, und entweder ist die Buchhändlerin gut sortiert oder es gibt eben diese Hilfestellung mit Preisen und mit
Bestenlisten. Mhm. Naja, man könnte ja auch bei den Bestsellerlisten immer sagen, wenn alle das gut finden, muss es ja gut sein, aber das Besondere ist ja, dass das Thema Kuratieren oder Auswählen über eine Jury oder über Expertinnen und Experten natürlich bei Bestenlisten stärker im Vordergrund steht. Also sie sind ja dann das selektive Element, was eben nach bestimmten Kriterien auswählt und sagt, das ist ein Titel für eine Bestenliste oder für eine Liste der Beste des Monats. Es gibt ja da in unterschiedlichen Zeitrhythmen solche Listen.
7 gibt es im Deutschlandfunk.
Genau, die gibt es 12 Mal. Also jeden Monat gibt es also die besten 7.
Jetzt muss man vielleicht dazu sagen, dass ihr beide ja durchaus selbst in Jurys sitzt oder in Jurys gesessen habt und da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern könnt, wie denn diese Vergabe, also wie unterschiedlich dieses ganze Prozedere denn abläuft.
Du meinst, es wäre auch im Sinne der Transparenz ganz gut, wenn man jetzt nicht sehr abstrakt über das Thema spricht, sondern die Leute vorher auch mal mitteilt, wir arbeiten ja selber auch. Wir sind ja zum Beispiel...
Wir sind Teil des Betriebs.
Wir sind ja Teil dieser besten Listen-Produktionsgruppe.
Neben der Kinderbuchpraxis, ja.
Ja, naja, das kommt ganz einfach so. Einer hat mal sehr schön gesagt, man wird ja dann immer animiert oder gefragt, ob man nicht mit in der Jury arbeiten würde. Und dann heißt es so schön immer, nein, ihr lest doch eh, ihr habt das doch eh im Blick. Ja, und nach dem Motto, wenn man es eh im Blick hat, dann kann man das auch noch mitmachen. Nee, ich habe inzwischen schon ganz viel abgelehnt aus dem Grund, weil jede Liste hat ja ein bestimmtes Spezifikum und man kann nicht das wäre auch langweilig, one size fits it all, das geht einfach gar nicht, sondern es steht
gibt schon
bei jedem
mit Überschneidungen.
Es gibt Listen mit
Überschneidungen. Also zum Beispiel Oldenburg und Limburg hat eine relativ hohe Überschneidung, weil beides für Debüts oder unveröffentlichte Manuskripte im Bereich Jugendbuch vor allem gedacht ist.
Jetzt muss man das nochmal ausführen. Oldenburg, das ist der Preis, heißt ja nicht Oldenburg.
Der Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis.
Genau.
Aber wir nehmen ja gar nicht auf. Wir nehmen doch auf, verdammt.
Und der Hans im Glückpreis, der Kreisstadt Limburg,
genau,
der alle zwei Jahre vergeben. Und da ist es so, man trifft sich live. Also es wird live debattiert. Das ist
in Oldenburg auch so.
Ja, das eben. Kann ich bei beiden. Genau, das ist beiden gemein, meine ich ja. Mhm. Dass man da, man sitzt zusammen in Jury-Sitzungen und hat sich vorbereitet und streitet sich erbittert bis aufs Blut. Das ist auch beim Deutschen Jugendliteraturpreis und beim Deutsch-Französischen.
Es sollte nicht bis aufs Blut gehen, sondern man sollte konstruktiv Lösung streiten.
Das kann sehr anregend sein. Ja. Das kann sehr anregend sein und es entwickeln sich lebenslange Freundschaften daraus. Also, wie gesagt, bei Katrin Rüger, die hätte ich nie kennengelernt, die wunderbare Buchhändlerin. Die hätte ich nie kennengelernt, wenn wir nicht gestritten hätten im Deutschen Jugendliteraturpreis in der Jury in München. Da hat man ja drei Sitzungen, das ist sehr intensiv, diese drei Sitzungen, wo man drei Wochenenden diskutiert. Ich glaube, das ist fast würde ich sagen, die intensivste Form im deutschsprachigen Raum, wo man so eingängig diskutiert und manchmal glaubt man gar nicht, dass man dasselbe Buch gelesen hat, weil es und manchmal absolut ja, weil es eben unterschiedliche Aspekte gibt und so formt sich was und so kommen ganz viele. Das finde ich die spannendste Form, diese Live-Begegnung. Es gibt andere, da geht es nach einem Punktesystem und da tauscht man sich dann nicht aus, sondern das wird übermittelt. Und dann gibt es unterschiedliche Punkte und dann ist es eher ein System, wie kommen in diesem einen Monat
Mehrheiten zustande. Genau, und das ist ja auch dann immer ein, was haben die anderen gewählt, was ist auf dieser Liste alles an Titeln drauf, die man selber vielleicht nicht so wahrgenommen hat. Oder man hat ja auch, es gibt ja auch so Bewegungen, dass Titel auf diesen Punktewertungslisten des Monats auftauchen. Man denkt, oh, ach, den habe ich übersehen oder gar nicht so richtig gesehen und dann wächst so die Punktewertung über Monate hinweg, bis man dann wieder draufkommt. Also das sind ja schon auch Foren, in denen man sich abstrakt über diese Listen austauscht.
Das stimmt.
So ein Stück weit.
Und es gibt, also ich habe mal geschaut bei einzelnen Titeln, wenn man das über ein Jahr verfolgt, es gibt Titel, die haben, wenn man das am Ende eines Jahres summieren würde, haben die eine ganz große Mehrheit. Sie haben es aber auf keine einzige der 12 Monatslisten geschafft.
Das gibt's auch.
Weil immer halt andere mehr hatten.
Es fehlte das entscheidende Quäntchen an Punkten.
Aber insgesamt hätten die haushoch, wären die dabei gewesen. Ja. Aber so ist das manchmal. Und wenn wir ganz ehrlich sind, es hängt auch damit zusammen, wie man bemustert wird. Also, es gibt Verlage, die kurz vor knapp nochmal schönen Schwung, also die wissen, wann welcher Jury ihre Abgabetermine hat und die kurz vor knapp nochmal schön einreichen und dann ist man natürlich und dann ist man gerade damit vielleicht befasst, wenn das eine Woche vorher kommt und man denkt, man braucht noch einen guten Titel und ist nicht so überzeugt. So,
ach, der könnte also schon passen.
Ja, dann
das
genau.
Gibt's also, das gibt schon. Diese Verlagstaktik, die nimmt man schon auch wahr.
Ja.
Vielleicht sollte man noch was zu der Zusammensetzung der Jurys sagen, weil das ist ja bestimmt auch ganz spannend, nochmal zu hören, wer ist denn da überhaupt in dieser Jury oder in den Jurys? Also wir sind beide bei den besten 7 und in Limburg zusammen beim Hans-im-Glück-Preis.
Ich bin noch bei der Serafina, das ist genau. Der Nachwuchspreis für Illustration. Und
du warst in der Jury des Deutschen Jugendliteraturpreises zwei
Amtsperioden. Ich bin beim Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreis seit, ich glaube, 10 Jahren. Ich war auch mal bei so der UNESCO-Friedenspreis für Toleranz zum Beispiel. Ja, das gab es mal 10 Jahre lang, da war ich auch. Also es gibt welche, wo man dann nicht mehr ist. Leselotse sind wir auch beide.
Genau, in Oldenburg war ich noch und beim Krimskurspreis war ich
das
auch.
Stimmt. Aber auf deine Frage, wer juriert eigentlich, ist es so, das sind mehrheitlich hoffentlich Experten und Expertinnen. Es sind natürlich Bibliothekarinnen, Buchhändlerinnen, Pädagoginnen, Journalistinnen, Literaturwissenschaftlerinnen, Literaturdidaktinnen. Ich glaube, so das ist das Große.
Lehrerinnen, Lehrer sind auch dabei.
Hätte ich jetzt unter Pädagogen gezimmert, aber ja.
Mhm.
Da fällt mir da in dem Zusammenhang ein, das ist auch eine Bestenliste, wenn man so sie sieht. Die Website jugendbuchtipps.de, das ist, glaube ich, die dienstälteste, muss man sagen. Seit 2003 macht da ein Pädagoge, Ulf Kronenberg, der rezensiert immer mehrheitlich Jugendbücher und ist da sehr fleißig, ist auch mal sehr fundiert, muss man sagen. Also ich gucke da durchaus auch gerne rein. Der ist Studienrat, ist, glaube ich, zentraler Schulpsychologe für die Gymnasien in Unterfranken und sehr engagiert. Ich glaube, der war auch mal
Der war auch mal in der Jury des Deutschen Jugendliteraturpreises.
Genau. Und der hat so knapp 3.000 bis 4.000 Seitenaufrufe hat er schon pro Titel. Ja. Also da guckt man gerne.
Insofern ist es auch ganz praktisch. Er hat auch eine Punktewertung noch dabei. Wenn man also nicht den langen Text lesen will, kann man sich auch an den Punktewertungen kurz orientieren. Aber in der Tat, das ist, sage ich mal, eines der Rezensionsforen, die es aktuell so gibt. Und so viele gibt es da gar nicht, die sich so ausführlich und intensiv mit Kinder- und Jugendliteratur auseinandersetzen.
Also was ich noch ganz praktisch finde, ist, so intensiv, da hast du recht, es gibt beim Michaelsbund, also michaelsbund.de, Das sind die, die vor allem für Bayern aktiven Büchereien, die da maßgeblich sind. Da finde ich es ganz praktisch, da ist es teilweise, also es ist nach Genres geordnet. Also man kann nach Genres wirklich auch mal gucken. Und es ist auch wiederum nach Themen sortiert, also zum Beispiel das Thema Freundschaft und Zusammenhalt. Und dann findet man immer die neuen Sachen, aber auch was es sonst noch so gibt. Also das ist tatsächlich für Büchereien, aber auch für Kindergärten und Schulbibliotheken ist das durchaus, finde ich, sehr hilfreich. Und ähnlich ist ja der Borromäus-Verein, das sind die katholischen öffentlichen Büchereien. Da gibt es das Erstlesebuch des Monats. Und das Erstlesebuch des Monats, das ist im Januar jetzt Andreas Steinhöfel, Rico und die Klautörtchen. Und das ist ein Genre, was oft übersehen wird, weil Erstlesebuch, naja, das läuft so mit. Aber ich finde es auch wichtig, gute Erstlesebücher, dass man da auch mal Empfehlungen gibt. Ja.
Kommt auch auf der besten 7 manchmal vor, aber eher selten. Dann eher, wenn sie nicht in Reihen erscheinen, sondern anderswo. Also da kommt's mal, weil man da eben auch die Breite hat.
Dann ganz aktiv, da darf man auch nicht vergessen, Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Die haben das Buch des Monats, das Hörbuch des Monats, die App des Monats und haben eben den Corbinian, das ist der frühere Paul-Mahr-Preis, der ist so mit 2500 Euro dotiert. Da hat in diesem Jahr 2024 war das die Anne Becker, Luftmaschentage hieß das, glaube ich. Luftmaschentage, ja, genau. Das war die Gewinnerin und den Serafina, das ist der Nachwuchspreis für Illustration. Da war es vom Hauptverlag die Katharina Wilczek mit Mittelmeer. Eigentlich ist das erste Mal ein Sachbuch, was auch ganz toll ist, aber was auch zeigt, die Bandbreite, die Kinder- und Jugendbuch natürlich hat.
Dann, wenn wir dann ein bisschen auf diesen Nachwuchsförderungspreise gucken, dann sollten wir natürlich da den Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis erwähnen.
Unbedingt.
Bei dem sowohl unveröffentlichte als auch Debüts eingereicht und ausgezeichnet werden können und da auch im Bereich Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch, Sachbuch, also quasi über die gesamte Bandbreite hinweg. Und dann gibt es natürlich auch Preise, die jetzt an Verlagen hängen, so ein Stück weit. Den Peter-Hertling-Preis zum Beispiel, der Belz und Gelberg zusammen mit der Stadt Weinheim ausschreibt, alle 2 Jahre, an dem dann auch ein Verlagsvertrag hängt. Genauso wie der Vielfalter-Literaturpreis, den es seit neuestem gibt. Das ist mit dem Arena-Verlag zum Beispiel, das ist auch dotiert für Kinderbücher.
Es gibt auch diesen, da war Arena auch mal, glaube ich, dabei, der Mähfisch. Das wechselt von Verlag zu Verlag dann immer. Also genau.
Genau, und in Hamburg gibt es auch zwischen...
Der Hamburger Bilderbuchpreis, glaube ich, heißt er, ja.
Genau, und ein Literaturpreis von Carlsen und Oettinger. Ich glaube, den macht jetzt nur noch einer der beiden Verlage. Gibt es auch noch, wo auch nur unveröffentlichte Manuskripte eingereicht werden dürfen und wo dann eine Jury eben auch so ein bisschen drauf guckt, welcher Titel es denn verdient, dann in diesem Verlag, der dann diesen Preis stiftet oder die Veröffentlichung danach übernimmt, denn dahin passt und was da gemacht werden
spannend
kann.
Spannend ist Oldenburg wie auch Limburg, da werden eben auch Entdeckungen gemacht. Also gerade mal, wenn wir in Limburg gucken, Lisa Krusche ist eine davon, die wir hatten. Dann mit den Riebieseln, Gabi Kresslehner zum Beispiel. Das waren ja alles Manuskripte.
Und wir haben beim Hans-im-Glück-Preis auch zum Beispiel Lea Lina Oppermann entdeckt. Die war noch ganz, ganz neu. Die steckte mitten im Abi-Stress, als wir sie angerufen haben. Und der Titel ist dann erschienen und ist auch sehr erfolgreich, was wir dachten, was wir taten. Also auch da jemanden ein Stück weit die Karriere als Autorin zu ebnen, das war schon, ist schon toll.
Was mich dann immer freut, wenn 10 Jahre später man merkt, hey, die sind im Literaturbetrieb angekommen. Die schreiben immer noch, die haben mittlerweile das 5. Buch. Also manchmal, ich weiß nicht, ob stolz das richtige Wort ist, aber also ich bin da ganz zufrieden, weil ich denke, ach guck mal, unser Riecher war offenbar nicht so schlecht, ja. Und das ist auch so interessant, dass man ja oft sagt, naja, über Geschmack lässt sich streiten, aber über Qualität oft nicht, weil es gibt eben schon Kriterien, die sehr klar machen, was ist Qualität und was ist nicht Qualität. Und man merkt dann sehr schnell, ja, hier bei diesem Manuskript oder bei diesem Buch liegt es vor und die anderen sind eher im Mittelmaß. Also das gut, schwierig wird es dann, wenn 20 ganz toll sind und dann muss man ein bisschen hauen und stechen. Ja,
so eine Diskussion haben wir eben auch bei den Kranichsteiner Kinder- und Jugendbuchstipendien geführt, als wir Caroline Wahl ausgezeichnet haben, wo man gesagt hat, na, die war schon in dem Moment sehr erfolgreich, auch wenn es ein Debüt war, aber wo man einfach dieses Qualitätskriterium ganz weit nach vorne geschoben hat und gesagt hat, also es ist einfach ein ganz hervorragendes Buch und man eröffnet damit, auch wenn es nicht in einem Jugendbuchverlag erschienen ist, trotzdem auch die Leserschaft. Man bietet es auch Jüngeren zum Lesen an, weil der Stoff einfach so gut ist. Also auch solche Effekte kann man über derartige Auszeichnungen oder Förderung, auch in dem Fall über ein Stipendium, ja noch erreichen. Aber was ich noch ganz spannend finde, wir haben ja jetzt über Preise gesprochen, die von Expertinnen und Expertenjuries vergeben worden werden. Es gibt aber auch nicht viele, aber einige Preise, die von jugendlichen Lesern selber vergeben werden. Zum Beispiel den Rattenfängerpreis, den vergeben Jugendliche. Und es gibt natürlich beim Deutschen Jugendliteraturpreis auch die Jugendjury, die autonom ihre Jugendbuchfavoriten wählt, in gleicher Art und Weise wie die Expertinnen und Expertenjury auch. Das heißt, 6 Titel nominiert und dann eben gemeinsam einen Siegertitel daraus auswählt. Das ist ja nochmal ein besonderer Aspekt, der vielleicht für den einen oder anderen auch eine Rolle spielt, wenn man sagt, naja, das sind jetzt keine erwachsenen Expertinnen, Experten, die über Jugendbücher oder Kinderbücher entscheiden, sondern
ist es sicher, aber ein bisschen, ich sehe das teilweise auch kritisch, weil es gibt da ein großes Gefälle innerhalb der Jugendjuries. Es gibt Jugendjuries, oft sind es ja Leseclubs, wo die sehr autonom sind, die eine ganz große Bandbreite haben, die sich selber, und es gibt aber auch eben Jugendbuch-Leseclubs, wo es so ist, dass ein, sage ich mal, Mentor oder teilweise, wenn es an Schulen und Gymnasien ist, ist es dann ein engagierter Deutschlehrer, der dann sagt, hier, da sind 10 Titel, guckt ihr euch doch mal an. Und dann sind das diese 10 Titel, aber die sind sozusagen, die kommen ja nicht aus dem Nichts, sondern die sind schon vorkuratiert. Aber es hat für mich hat es eine ganz andere Qualität als die so ein Leseclub, wo die Jugendlichen halt sich viel mehr, also sozusagen unter 100 Titeln sozusagen das erarbeiten.
Wobei ich natürlich auch sagen muss, die lesen ja nicht die 100 Titel, sondern sie haben einfach eine größere Auswahl, aus denen sie sich dann ihre Titel kuratieren. Also wenn jetzt zum Beispiel unsere werte Kollegin Katrin Rüger Ihnen die Vorschauen eines Halbjahres oder eines Jahres in die Hand drückt und sagt, sucht die Titel aus, dann sind ja nachher nicht 200 Titel.
Die werden aber bestellt, mit denen wird ja was gemacht.
Es wird vielleicht eine andere Auswahl getroffen. Sie lesen ja nicht deutlich mehr Titel.
Na doch, unterm Strich natürlich schon. Es lesen nicht alle dieselben. Aber insgesamt ist natürlich ein Vielfaches von dem, bei der einen, was weiß ich, an dem Gymnasium X, dann bleibt es bei diesen 10 Titeln. Ja. Also es werden nie mehr. Während beim anderen werden von 20 Jugendlichen dann eben 100 Titel. Also natürlich liest da jeder andere und dann geht's in die nächste Runde, wo man sagt, also der ist es, der ist gut und dann wird's. Also diese Prozesse sind mehrstufig. Mhm. Und bei anderen ist es eben nur einstufig, da ist schon vorkuratiert. Und da denke ich immer so ein bisschen, na, das ist nicht ganz leicht. Ja. Es ist ähnlich bei, wenn es heißt, die Petzi-Blotzi-Grundschule in sowieso, wenn es da ist, 200 Viertklässler haben dieses Kinderbuch, finden das gut und haben das ausgewählt. Ja, dann gab es oft 4 oder 5 Titel, die ein Jahr gelesen haben in der 4. Klasse. Aber das ist von vornherein. Ja, also das ist toll, dass das gemacht wird und das soll auch in Breite viel, viel mehr passieren. Aber es gibt dieses Gefälle, will ich da sagen.
Ja. Also es ist eine subjektivere Auswahl oder eine subjektivere Preisvergabe, wenn vorher schon deutlich kuratiert und deutlich eingeschränkt wird oder wenn teilweise Erwachsene Vorauswahlen treffen bei Preisen, die eigentlich von Kindern und Jugendlichen vergeben werden, weil da immer mitschwingt, was man selber gut findet.
Ja, und ich glaube, diese Autonomie, da ist das Beispiel dann, wenn du es beim Jugendliteraturpreis hast, das führt dann dazu, dass eben auch ganz schwierige Themen, die man gar nicht so erwartet, Eingang finden, wie zum Beispiel der Titel von Jaeli Amadou Amal, Die ungeduldigen Frauen. Da muss man drauf kommen sozusagen, das ist mutig, auch so auszubrechen aus dem normalen Genre-Grenzen.
Das Spannende ist ja, dass gerade bei solchen Titeln im Umkreis dann immer die Diskussion aufflammt, das haben die Jugendlichen doch nicht selber ausgewählt, das ist doch gar kein Jugendbuch und wie kommen denn auf die Idee, das ist doch ein schwieriger Titel, das ist doch jetzt so, also ganz was anderes, das muss doch irgendwie jemand anderes ihnen sozusagen untergeschoben oder vorgeschlagen haben. Und dann ist interessanterweise, gerade bei den Titeln, die von den Jugendjuries dann ausgewählt werden und am Ende ja auch von 6 Jugendjuries dann in einer gemeinsamen Entscheidung ausgewählt werden, da sind es halt wirklich diese Titel, aber es sind wirklich Jugendliche selber, die genau solche Titel dann, weil sie ihnen so ungewöhnlich vorkommen oder weil sie Themen behandeln, die sie so vielleicht woanders noch nicht gelesen haben, wirklich dann ins Rampenlicht rücken und sagen, nee, das ist unser Preisbuch. Und also das muss man immer wieder mal betonen, weil das so ein Vorurteil ist. Da sind immer die Erwachsenen im Hintergrund.
Gerade bei der Amal war es so, das habe ich selber mitgekriegt, die haben dann mit ihr Kontakt übers Internet, also über Teams sozusagen aufgenommen und haben mit ihr gesprochen, sich eben darüber ausgetauscht, was es heißt, Frauenrechte in Afrika. Und die hatten die auch auf die Buchmesse dann eingeladen und die war auf der Buchmesse dann gewesen, hat mit den Jugendlichen diskutiert. Ganz großartige Formate, die da entstehen.
Ja, also ein ganz großes Thema, dass man gar nicht so umfassend und erschöpfend behandeln kann, weil es gibt natürlich noch unzählige Preise und Auszeichnungen und Listen mehr.
Es gibt eine ganz neue jetzt übrigens. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Kai, du kannst da was erzählen, glaube ich.
Ach, die ORF-Liste.
Die Kids-Bestenliste.
Genau, die ORF-Kids-Liste. Ich habe fürs Börsenblatt die Frau beim ORF interviewt, die dafür
Programmmacherin.
Genau, eine der Programmmacherinnen. Es sind zwei. Yvonne Latina Blaha ist auch selbst Kinderbuchautorin schon ganz lange und die verantwortet beim ORF einen neuen Sender, kann man sagen, also ORF Kids ist Anfang des Jahres gestartet und nach dem Vorbild der ORF Bestenliste Belletristik, die es schon gibt, haben die dann eben naheliegenderweise dann diese Kids Liste gemacht. Die funktioniert so ähnlich, wie ihr das beschrieben habt, nach einem Punktesystem, also die haben eine Jury aus 14 Personen, da sind Buchhändler, Bibliothekare drin, da sind auch ungefähr die Hälfte der Plätze ist im Moment noch mit ORF Kids-Redakteuren und ORF KulturredakteurInnen bestückt und der Rest sind, wie gesagt, BuchhändlerInnen, Kritiker, Pädagogen, BibliothekarInnen und so weiter. Bunt gemischt, das verändert sich, glaube ich, auch noch ein bisschen, das hat sie angedeutet, dass sich das noch ein bisschen rüttelt. Und die zeichnen aber nicht nur österreichische Titel aus, sondern Bücher für den gesamtdeutschsprachigen Markt. Wichtigstes Kriterium ist, die sollen nicht älter sein als 3 Monate. Und dann gibt's ein Punktesystem auch. Und dort die Besonderheit, Verlage oder AutorInnen können nicht selbst irgendwie einreichen, sondern das macht die Jury alles selbst.
Also sie selber entscheiden über die Neuigkeiten, wenn du sagst, das sind die aktuellen Titel. Also es ist dann wirklich auch mit dem Anspruch, dass da frische Bücher, neue Bücher zu sehen oder vorgeschlagen werden, die man dann auch aktuell vor Ort problemlos erwerben kann.
Genau, und das soll halt für den gesamten deutschsprachigen Markt, also vor allem in Richtung des Publikums, das sie ja eh adressieren, also dann auch Eltern, Großeltern und so weiter, soll das ein bisschen Orientierung einfach geben.
Mhm. Das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt. Es gibt also Preise, da können nur Verlage einreichen. Es gibt welche, da können die Juroren haben ein Nachnominierungsrecht. Also gerade wenn es dann so um Jahrespreise geht, wo man sagt, ja, aber da fehlen eigentlich noch ein paar, die können dann nachnominieren. Oft hängt das ja auch mit der Gebühr zusammen. Einige verlangen eine Gebühr und andere eben nicht.
Aber ich glaube, dieses Nachnominieren, das kann man ja auch informell machen. Also gerade wenn bestimmte Kriterien vorgegeben sind, auch das ist ja immer ein wichtiger Punkt. Die meisten Preise haben eine klare Umschreibung dessen, was sie auszeichnen wollen. Es gibt ja eben auch zum Beispiel die Kinder- und Jugendbuchpreise der katholischen Kirche, der evangelischen Kirche, der GEW, der politischen Stiftungen gibt es auch Preise.
Gustav Heinemann
Friedenspreis zum Beispiel. Oder den Preis der Ärzteverbände und den Weiße Feder. Also da gibt es ja viele Preise, die auch inhaltlich schon mal
Silberne Feder.
Mhm. Irgendeine Feder was.
Ja, ja.
Und es gibt da, also gibt es ja in der Regel dann auch Umschreibungen, was da ausgezeichnet wird. Also nicht immer sind es die gleichen Kriterien, die angelegt werden, sondern die sind ja dann auch teilweise durch den Stifter so ein wenig festgelegt. Und da macht es dann durchaus ja auch Sinn, dass man einerseits einreicht, zum anderen auch, wenn man aus der Jury schon mit viel Fachwissen in so einer Jury arbeitet, dann eben bestimmte Titel nochmal nachfordern kann und sagen kann, ja, da fehlt aber eigentlich was, wenn man das umfassend betrachtet zu einem bestimmten Themenfeld.
Naja, und ich glaube, das wird in der Öffentlichkeit oft nicht wirklich gesehen, ist, dass jeder Preis eben auch eine andere Zielsetzung hat, oder? Oft.
Manchmal muss man das aber auch den Verlagen noch sagen. Die verstehen das auch leider nicht immer so 100%.
Wenn ein Bilderbuch für die Jugendjury eingereicht wird. Ja, stimmt.
Das, da gibt es auch manchmal.
Comics gingen ja. Oder Graphic Novels, ja.
Ein bisschen genauer da in die Ausschreibung reinzuschauen, schadet in vielen nicht. Fällen niemandem.
Das stimmt.
Aber dann wissen wir ja jetzt auch schon mal ein bisschen mehr, wie der Unterschied zwischen Bestsellerlisten und Bestenlisten aussieht und wie vor allem die Bestenlisten zustande kommt. Wir arbeiten jedenfalls weiter dran, dass da die Besten draufkommen, würde ich mal sagen.
Ja, das Ziel muss bleiben. Immer nur die Besten.
Immer nur die Besten.
Die Herausragenden, die Besonderen. Es macht ja auch Spaß, besondere Bücher zu entdecken.
Und neue. Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.